Also, wir haben hier einmal Pilatus. Ich darf euch Pilatus vorstellen. Der Mann hat es weit gebracht. Er ist Gouverneur einer der großen und wichtigsten Regionen für das Römische Reich. Israel war damals so wichtig für das Römische Reich, weil es der direkte Durchgang zur Kornkammer des Römischen Reichs, nämlich zu Ägypten, war. Da haben sie ihr Korn herbekommen in der Regel. Das heißt, seine Rolle war es, die Situation in Judäa entspannt zu halten, in ganz Israel, die Situation entspannt zu halten. Und wenn es dort Aufstände gab, dann war es schwierig, das ganze Korn zu transportieren. Deswegen sorgt er dafür, dass es ruhig bleibt und dass sich alle an Caesars Wort halten. Wir haben ganz zu meiner Rechten hier die Juden, also personifiziert in einer Person, einem Priester. Die Juden, damit meinen wir jetzt natürlich nicht die Juden, es gab nämlich, so wie es heute unterschiedlich denkende und fühlende Menschen gibt, auch damals unterschiedlich denkende und fühlende Menschen. Das heißt, wir sprechen hier nur für ein paar Juden, eine gewisse Oberschicht aus Priestern und einigen Pharisäern, denen es wichtig war und die den Auftrag hatten, das Volk geistlich zu führen. Und die hatten mittlerweile ziemlich Angst bekommen, dass das einfache Volk sich von den Lehren eines dahergelaufenen Manns aus Galiläa verführen lassen würde. Sie hatten Angst, dass das Volk von dem guten Weg mit ihrem Gott, Jahwe, abkommt. Denn dieser Typ aus Galiläa, der meint, er wäre sowas wie Gottes Sohn. Als ob Gott Kinder hat. Also jetzt mal ehrlich, seit grauer Vorzeit wissen die Juden, und das ist das, was sie von ihrem Gott verstanden haben, ist, dass dieser Gott einer ist. Einer, ein einziger. Und jetzt kommt einer her und sagt, er ist sein Sohn. Und sie kämpfen für die Heiligkeit Gottes. Er ist ihr Gott, ihr König, auf den sie eigentlich auch warten. Und sie können nicht länger mit ansehen, wie dieser Mann aus Galiläa alle verführt und mit seinen Lehren den Kopf verdreht. Deswegen wollen sie ihn vor Gericht zerren. Sie selbst dürfen kein Gericht über ihn halten. Sie dürfen ihn nicht umbringen, denn hier herrscht römisches Recht. Sie wollten aber, dass er den Tod stirbt, den Rom für Rebellen reserviert hat. Also bringen sie ihn zum römischen Gouverneur. Und in der Mitte haben wir hier Jesus sitzen. Jesus zieht durch die Lande, heilt Menschen, wendet sich den Armen zu, wendet sich denen zu, die man meidet. Danke. Und er stellt sich ernsthaft hin und verkündet: Ich bin der Weg zu Gott. Ich bin sogar sein Sohn. Bei mir, Jesus, findet ihr echtes Leben. Das sind die drei Parteien, die in diesem Drama eine wichtige Rolle spielen. Und ich möchte euch kurz die Methode erklären, wie wir jetzt vorgehen werden, weil dafür seid ihr, die ihr hier sitzt, extrem wichtig. Wir werden den Text lesen und die drei sitzen hier nicht als Schauspieler, sondern einfach nur als Leser. Die werden die jeweilige Rolle einfach vorlesen. Und ich werde in diesem Drama immer mal wieder Pausen machen, weil es einfach eine völlig skurrile Szene ist, die man da sieht. Ich werde Pausen machen und euch bitten, euch in eine der Personen hineinzuversetzen, sei es führende Juden, Jesus, Pilatus, und mal zu denken, wie ihr euch in dieser Situation gerade fühlt oder was ihr gerade denkt. Und ich bitte euch mal darauf einzulassen, nicht von Anfang an zu werten, wer in diesem Spiel der Böse ist, sondern einfach mal diese ganze Geschichte mit dem kleinen Hintergrund, den ihr jetzt habt, auf euch wirken zu lassen. Es gibt nämlich da jetzt keine falschen Beiträge, die ihr liefern könnt. Also, wenn man sich jetzt in eine Person hineinfühlt, darf man einfach sagen, was man da jetzt aus deiner Perspektive denken, fühlen oder sagen könnte. Und es funktioniert so, dass ich eine Pause mache und sage: Du, wer auch immer, darfst jetzt einfach sagen, ich bin Pilatus und mir geht gerade Folgendes durch den Kopf. Dann sagst du das und ich wiederhole es nochmal für alle. Wir diskutieren es nicht, ob das ein Gedanke ist, der auf gar keinen Fall jemandem durch den Kopf gehen dürfte, sondern wir lassen den Gedanken einfach stehen. Und jeder, der was dazu sagen möchte, darf das machen. Wenn ihr nichts sagt, machen wir einfach eine kleine Pause und machen weiter. Gibt es Fragen zur Methodik? Okay, das deute ich als Nein. Also, ich habe euch die drei Parteien vorgestellt. Die Juden hier drüben haben Jesus in der Mitte nun zu Pilatus gebracht. Und sie wollen von ihm, ja, was wollen sie eigentlich? Das hört ihr im Folgenden. Die, die Jesus verhört hatten, in Klammern die Juden, brachten ihn nun vom Haus des Kaiphas zum Prätorium, dem Amtssitz des römischen Gouverneurs. Es war jetzt früh am Morgen, sie selbst betraten das Gebäude nicht, um die Reinheitsvorschriften nicht zu verletzen. Sie hätten sonst nicht am Passafest teilnehmen können, deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus.
Was für eine Anklage erhebt gegen
Mann? Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht hingetan.
Ja, nehmt doch hier hin.
Wir haben nicht das Recht, jemanden hinzurichten.
So sollte sich das Wort erfüllen, mit dem Jesus angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Cut. Anfangsszene vorbei. Wenn jetzt jemand sich in eine der Personen hineindenken möchte, es ging sehr schnell, dürft ihr das jetzt einfach mal laut sagen. Sie ist Pilatus und sie fragt sich, was wollen die eigentlich? Pilatus fragt sich, warum muss ich eigentlich extra rauskommen? Ich bin Jude und ich hoffe, Pilatus macht die Drecksarbeit für mich. Pilatus denkt sich, Worst Case, Rebellion, hoffentlich kriegen wir das irgendwie sauber über die Bühne. Pilatus ging ins Prätorium zurück und ließ Jesus vorführen.
Bist du der König der Juden?
Bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen oder haben andere dir das über mich gesagt?
Bin ich etwa ein Jude? Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan?
Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde.
Da bist du also tatsächlich ein König?
Du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme.
Wahrheit? Was ist Wahrheit?
Cut. Pilatus fragt sich, warum Jesus nicht einfach mal antworten kann auf die Fragen, die er stellt. Ich bin Pilatus und frage mich, was das eigentlich für ein religiöser Spinner, der von einem Königreich, aber nicht von dieser Welt erzählt. Damit brach Pilatus das Verhör ab und ging wieder zu den Juden hinaus.
Ich kann keine Schuld an ihm finden. Nun habt ihr ja nach eurem Brauch Anspruch darauf, dass ich euch am Passafest einen Gefangenen freigebe. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe?
Nein, den nicht. Wir wollen Barabbas.
Dieser Barabbas war ein Verbrecher. Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, flochten sie aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie Jesus auf den Kopf und hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Dann stellten sie sich vor ihn, riefen: Es lebe der König der Juden! und schlugen ihm dabei ins Gesicht. Anschließend wandte sich Pilatus ein weiteres Mal an die Menge. Er ging hinaus und sagte:
Ich bringe ihn jetzt zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finden kann.
Jesus trat heraus. Auf dem Kopf trug er die Dornenkrone und er hatte den Purpurmantel um. Pilatus sagte zu der Menge:
Hier ist er jetzt, der Mensch.
Aber so wie die führenden Priester und ihre Leute Jesus erblickten, schrien sie:
Lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen.
Nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn. Ich jedenfalls kann keine Schuld an ihm finden.
Wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er behauptet hat, er sei Gottes Sohn.
Als Pilatus das hörte, wurde ihm noch unheimlicher zumute. Cut. Pilatus bleibt dabei, das ist ziemlich seltsam, was der Typ labert. Ach so, das meinst du? Oh ja, ich hab's verwechselt. Pilatus denkt was anderes. Pilatus fragt sich: Wie komme ich aus der Situation heil wieder raus? Die Juden fühlen sich im Recht. Endlich sind wir los. Pilatus fragt sich, warum stellen sie Jesus auf dieselbe Stufe wie Barabbas, den Verbrecher? Jesus denkt: Vater, sie wissen nicht, was sie tun. Pilatus ging ins Prätorium zurück und fragte Jesus:
Woher bist du eigentlich?
Aber Jesus gab ihm keine Antwort.
Du weigerst dich, mit mir zu reden? Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen, aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen?
Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb trägt der, der mich dir übergeben hat, eine größere Schuld.
Darauf machte Pilatus noch einmal einen Versuch, Jesus freizulassen. Doch die Juden schrien:
Wenn du den freilässt, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser.
Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Pilatus ließ Jesus auf den Platz herausführen, den man den Steinpflaster nannte und der auf Hebräisch Gabbata hieß. Dort nahm Pilatus auf dem Richterstuhl Platz. Es war der Rüsttag in der Passahzeit und es war inzwischen etwa 12 Uhr mittags. Pilatus sagte zu den Juden:
Seht da, euer König.
Doch sie schrien:
weg mit ihm, lass ihn kreuzigen.
Euren König soll ich kreuzigen lassen?
Wir haben keinen König, außer dem Kaiser.
Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Letzte Szene. Eure Gedanken. Pilatus denkt sich, endlich ist es auf einer politischen Ebene. Da kann ich dann jetzt auch mitgehen, auch wenn vorher alles irgendwie seltsam diffus war. Pilatus fragt sich, wer ist dieser Größere, der mir Jesus übergeben hat? Pilatus denkt sich, tja, wenn er nicht mit mir reden will, dann ist er halt auch selber schuld. Jesus denkt sich, Pilatus, du checkst nicht, was hier wirklich vorgeht. Die Juden denken, wir müssen tun, was im Gesetz steht. Die Juden denken, jetzt haben wir es endlich geschafft. Jesus denkt sich, bitte nicht kreuzigen.
Pilatus denkt sich, au Backe, wenn ich jetzt einen Fehltritt mache, kriege ich Ärger mit Cäsar.
Ja. Und wieder denkt Jesus, sie wissen nicht, was sie tun. Die Juden denken sich, danach wird es endlich wieder ruhiger und wir können zum Alten zurückkehren. Jesus fragt sich, woher kommt diese Wut? Woher kommt dieser Hass? Die Juden fragen sich, warum leugnet dieser Mann nicht? Okay, so viel mal zu dieser Gerichtsszene. Vielen Dank an die Leser und Sprecher. Vielen Dank an euch. Wir sind ja so Klatschgesellschaft. Seien jetzt ordentlich Applaus. Danke, dass ihr euch darauf eingelassen habt, euch in diesen Text ein wenig hineinzudenken. Ich habe den ein paar Mal gelesen und habe mir dabei nur gedacht, das Gerichtsverfahren ist eine absolute Farce. Also wie der Text anfängt, ist der Wahnsinn. Also die Juden kommen rein und Pilatus fragt sie, was habt ihr dem vorzuwerfen? Und sie sagen, hey, pass mal auf, wenn er nicht schuldig wäre, hätten wir ihn ja wohl nicht gebracht. Alles klar, okay, keine weiteren Fragen. Damit ist erstmal prinzipiell das Gerichtsverfahren eröffnet, obwohl überhaupt keine wirkliche Anklage da ist. Er sagt einfach nur, ja komm, wir haben den gebracht, er ist bestimmt schuldig. Und Jesus, der rechtfertigt sich nicht. Warum? Das ist einfach so eine skurrile Szene. Und ich möchte euch jetzt nur noch ein paar kurze Gedanken dazu mitgeben. Ich glaube, dass sich hier zwei Systeme gegenüberstehen. Einmal, dass der Juden und Pilatus und auf der anderen Seite das System von Jesus. Die eine Seite sagt, wer die Macht hat, bestimmt, was wahr ist. Wer die Macht hat, bestimmt, was wahr ist. Pilatus fragt, was ist schon Wahrheit? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich verurteilen zu können? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, Fakten zu schaffen? Wer die Macht hat, bestimmt, was wahr ist. Wenn Pilatus Fakten schafft und Jesus umbringt, dann kann er noch so viel davon reden, dass er die Wahrheit ist. Das kann er dann keinem mehr erzählen, er ist ja tot. Und Pilatus hat Fakten geschaffen. Wir kennen das auch von heute. Wer die Macht hat, seine Wahrheit so zu publizieren, dass sie jeder hört, dass sie jeder mitbekommt, dass wir davon geprägt werden. Wer diese Macht hat, der kann auch prägen, was die Leute als wahr ansehen. Und das ist die eine Seite. Wer die Macht hat, darf bestimmen, was wahr ist. Was ist also dann schon Wahrheit, wenn man keine Macht hat? Und die andere Seite sagt, wer der Wahrheit treu bleibt, ist wirklich mächtig. Auf eine andere Art und Weise, denn mein Reich kommt nicht von dieser Welt. Aber trotzdem ist es ja für diese Welt. Also muss es ja auch irgendwelche Auswirkungen haben für diese Welt. Die andere Seite sagt, wer der Wahrheit treu bleibt, ist wirklich mächtig. Aber was hat dieses Reich, nennen wir es mal das Reich der Wahrheit, den Mächtigen der Welt entgegenzusetzen? Was hat Jesus den Mächtigen der Welt entgegenzusetzen, wenn er ihnen Auge in Auge gegenübersteht? Ist er dann bloß ein armes Opfer, einfach zu lieb, zu nett, traut sich nicht, was zu sagen, kann sich nicht beschweren, kann sich nicht durchsetzen, weil er der liebe Jesus ist? Oder ist er erbärmlich schwach, weil er merkt, ich bin da eingefangen, ich komme da nicht mehr raus? Was kann Jesus den Mächten dieser Welt entgegensetzen? Vieles in diesem Text dreht sich um das Wort Wahrheit. Und Pilatus fragt, wie wahrscheinlich heute wir oft modern bis postmodern geprägte Menschen fragen würden, Wahrheit? Digga, was ist Wahrheit? Das ist so ein großes Wort, was willst du? Was ist Wahrheit? Für uns ist heute wahr, was man wissenschaftlich beweisen kann. Das heißt, wahr ist, was man unter gleichbleibenden Umständen immer wieder reproduzieren kann. Das ist wahr. Wahr ist, was man in Formeln formulieren kann. Das heißt, wir wollen, wenn wir von Wahrheit reden, möglichst objektiv sein, dass es immer so sein kann, dass man möglichst wenig Ungewissheit dabei hat. Das ist ein Wahrheitsverständnis, was uns ziemlich stark prägt. Wahrheit im hebräischen Denken tickt ein bisschen anders. Das Wort, das dahinter steckt, heißt Emet, und da steckt die Denke dahinter, dass das wahr ist, was sich im Leben bewährt. Das ist wahr, was sich im Leben bewährt. Und dann kommt dieser Jesus hin und sagt, ich bin die Wahrheit. Eine Person sagt, sie ist die Wahrheit. Und dann sagt er auch noch, ich bezeuge auch die Wahrheit. Und wer mich sieht, der sieht Gott. Das ist eigentlich so der Grundgedanke, die Grundrichtung von dem, was Wahrheit hier in diesem ganzen Johannesevangelium meint. Dass Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht Gott, wie er wirklich ist. An mir könnt ihr erkennen, wie Gott ist. Gott macht sich sozusagen in Jesus eindeutig. Gott, dieses heilige Geheimnis der Welt, macht sich in Jesus eindeutig und sagt, an diesem Mann könnt ihr erkennen, wie ich bin. Und wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann geht es nicht darum, ein Glaubensbekenntnis wie eine Formel aufsagen zu können, wenn man diese Wahrheit irgendwie haben möchte, sondern man kann diese Person nur kennenlernen. Wahr ist, was sich im Leben bewährt. Wahr ist, wenn sich diese Person, wenn sie die Wahrheit sein möchte, im Leben bewährt. Also wenn du wissen willst, was Jesus mit Wahrheit meint, musst du ihn kennenlernen. Und das ist leider eher subjektiv als objektiv. Aber dieser Text, die Texte in der Bibel sagen uns etwas darüber, was den Jesus ausgemacht hat und was deswegen mit Wahrheit gemeint ist. Und ich greife da drei kleine Aspekte raus. Einmal, Wahrheit bleibt sich treu. Das ist ein Grundcharakteristikum von Wahrheit. Wahrheit bleibt sich treu. Jesus sagt, dass er für ein Reich steht, das sich selbst verschenkt. Jesus verkündet, dass sein Reich sich keinem aufzwingt und dass sein Reich keine Gewalt anwendet, sondern er wirbt dafür, Teil seiner Bewegung zu werden. Und er bleibt sich in diesem Gerichtsverfahren treu, weil er sich nicht dagegen wendet und aufbegehrt, sondern darin treu bleibt, dass sein Reich sich verschenkt. Und das erinnert mich an die Geschichte von Pater Jacques. Vielleicht haben manche von euch die Rede von Navid Kermani zur Verleihung des Friedensliteraturpreises gehört. Die hat er hier in Frankfurt in der Paulskirche gehalten. Und er hat die Geschichte von Pater Jacques erzählt. Ich sage nur ein paar Stichworte daraus. Pater Jacques ist ein Priester in einem Kloster in Syrien. Und seine Gemeinschaft, Mar Moussa, hat viele hunderte Flüchtlinge in den letzten Monaten bei sich aufgenommen und dort auch versorgt. Sein Kloster hat die aufgenommen und versorgt. Und die allermeisten davon waren Muslime. Und Pater Jacques, von ihm sind ein paar Briefe erhalten, die er an seine Schwester geschrieben hat. Und er schreibt an sie, dass der IS immer näher kommt und dass er vermutlich in ein paar Tagen auch ihr Kloster einnehmen wird. Und er hat davon gehört, dass viele Christen entführt wurden. Und er schreibt ihr wörtlich, die Bedrohung durch den IS, dieser Sekte von Terroristen, die ein fürchterliches Bild des Islam abgeben, ist in unserer Gegend angekommen. Die Bedrohung durch den IS, dieser Sekte von Terroristen, die ein fürchterliches Bild des Islams abgeben, ist in unserer Gegend angekommen. Was ist daran so verrückt? Auch in der Situation äußerster Bedrohung, der IS wird ihn ein paar Tage später entführen, lässt er sich nicht dazu hinreißen, alle Muslime zu verteufeln. Er steht dem Islam immer noch freundlich gegenüber. Für den IS sind alle anderen Feinde. Alle. Aber Jacques, der Pater Jacques, lässt sich nicht vom IS zu einem Ebenbild der Hassprediger formen. Er bleibt sich treu. Das heißt auch, er bleibt den anderen Muslimen treu, indem er sie nicht verteufelt. Und das ist total krass, weil das ist so oft passiert, dass wenn eine Gruppe von Menschen auf die andere mit Hass zugeht, dass sie es meistens schaffen, die anderen zu ihren Ebenbildern zu formen, dass auch die anderen plötzlich Hass in sich verspüren und sich gegen die anderen wenden müssen. Aber Pater Jacques bleibt sich treu, auch in dieser Extremsituation. Wahrheit bewährt sich, wenn ihr selbst Unrecht angetan wird. Jesus bleibt sich treu, auch wenn ihm Unrecht angetan wird. Das heißt vor allem, er bleibt den anderen treu, denn er hat ja für die anderen gelebt. Für die, die am Rande stehen. Für die, die von der Gesellschaft verurteilt wurden. Und die, die sich selbst verurteilt haben. Und was Jesus sagt, dass er der Weg zum Vater ist, dass man das an ihm erkennen kann, das nimmt er auch unter Androhung des Todesurteils nicht zurück. Weil er sich selbst treu bleibt und weil er sich nicht von dem Hass und von der Angst der anderen formen lassen möchte. Das ist eine absolut krasse innere Stärke. Aber die Frage ist natürlich, ist es auch eine Stärke, die nach außen strahlt? Kann diese Stärke auch den Mächtigen der Welt was anhaben oder ist es nur schön, dass Jesus hier drinnen stark ist? Damit komme ich zum zweiten Gedanken. Wenn eine Wahrheit den Mächtigen dieser Welt schadet, dann muss sie mundtot gemacht werden, prinzipiell. Wenn eine Wahrheit schadet, dann darf sie nicht ausgesprochen werden. Und was Jesus getan hat, war auf seine Art und Weise gefährlich. Nicht, weil er Gewalt gestiftet hat, sondern weil er die Werte und Menschen und Gottesbilder durcheinander gebracht hat. Seine Lehren und sein Vorbild und vor allem, dass er gesagt hat, er selbst ist Gottes Sohn, das musste aus der Welt geschafft werden. Das musste Mund und vor allem Tod gemacht werden. Also verurteilten sie ihn zum Tode. Doch gerade dann, wenn jemand wie Jesus in der Situation zu Unrecht verurteilt wird, doch gerade daran, dass sie gar nicht anders können, als ihn aus dem Weg zu schaffen, offenbaren die Mächtigen ihren eigenen Charakter. Denn genau daran kann man sehen, dass es ihnen in erster Linie daran liegt, selbst an der Macht zu bleiben. Dass es ihnen nicht in erster Linie um das Volk geht, sondern darum, dass ihr Bild von dem, wie es sein sollte, ihre Machtposition gefestigt wird. Und das Interessante ist, was in dieser Geschichte passiert, dass die beiden, Juden und Pilatus, selbst ihre Überzeugung dafür aufgeben müssen, um an der Macht zu bleiben. Ich mache das mal bei Pilatus deutlich. Pilatus sieht in dieser Geschichte, dass der Mensch Jesus unschuldig ist. Er sagt es auch den Juden gegenüber, ich finde keine Schuld an ihm. Und er versucht mehrfach irgendwie die Verurteilung abzuwenden. Aber dann drohen ihm die Juden damit, das dem Kaiser zu melden. Warum machen die das? Es war in dieser Zeit oft so, dass Gouverneure wie zum Beispiel der Pilatus abgesetzt wurden, wenn sich das Volk über den Gouverneur beschwert hat. Wenn das Volk sich bei Cäsar gemeldet hat und gesagt hat, dieser Mann spricht nicht recht, die Situation unter ihm könnte außer Kontrolle geraten, dann ist es öfter vorgekommen, dass diese Gouverneure abgesetzt wurden. Das heißt, die Juden erwischen ihn hier an seinem wunden Punkt und sagen, wenn du jetzt nicht das Urteil über Jesus sprichst, bist du weg. Dann sagen wir es Cäsar. Wir petzen. Und damit haben sie ihn. Er verrät seine eigene Überzeugung, nämlich dass er glaubt, dass dieser Mensch unschuldig ist, um selbst an der Macht zu bleiben. Und Ähnliches passiert bei den Juden. Ich habe euch am Anfang erzählt, dass die Juden darauf warten, dass ihr eigentlicher König, nämlich Gott, das Zepter wieder in die Hand nimmt. Und könnt ihr euch erinnern, was sie ganz am Schluss sagen? Sie bekennen, wir haben keinen anderen König als den Kaiser. Die Juden, denen es darum geht, dass Gott ihr wahrer König ist, müssen dieses Eingeständnis machen. Sie müssen sagen, wir appellieren an den Kaiser, wenn du das nicht tust. Wir erkennen den Kaiser als unseren legitimen Herrscher an. Sie müssen ihre eigene Überzeugung, dass Gott ihr einzig wahrer König ist, die müssen sie verleugnen, um an der Macht zu bleiben, um ihre Position durchzubringen. Nur Jesus muss nicht an sein Leben klammern und verzweifelt dafür kämpfen. Er kann seine Machtposition loslassen, weil er weiß, was ihn wirklich hält. Und das heißt, seine Wahrheit wird umso deutlicher, umso mehr sie eigentlich unterdrückt werden und ausradiert werden soll. Das heißt, der zweite Gedanke ist, die Wahrheit bleibt sich nicht nur treu, sie demaskiert auch. Sie demaskiert alle Lügen, die sich als Wahrheit verkaufen. Sie demaskiert die Lüge, dass da jemand eigentlich für das Volk sein möchte und zeigt, die wollen eigentlich nur ihre eigene Macht erhalten. Und der letzte kurze Gedanke ist, dass diese Wahrheit unaufhaltsam weitergeht. Wahrheit ist unaufhaltsam. Die Geschichte geht ja weiter. Also die meisten von euch wissen wahrscheinlich, dass Jesu Geschichte nicht beim Todesurteil endet. Dass er 3 Tage später wiedergesehen wird, lebendig. Und das heißt, dass die Mächte dieser Welt sich an ihm eigentlich totrennen. Denn sie geben alles, was sie können. Sie machen ihn kaputt, sie bringen ihn um. Das ist alles, was sie machen können. Alles, was sie machen können, ist ihn töten. Und dann kommt er wieder. Sie haben alles gegeben, um ihn auszuradieren. Ihre Mittel sind erschöpft. Die Mächte können nicht mehr als töten. Aber seine Lehren, sein Vorbild sind dadurch nicht aus der Welt geschafft worden. Sie wurden nur noch deutlicher multipliziert. Macht, das kann man so definieren, dass es die Fähigkeit ist, auf Verhalten und Denken anderer im Sinne eigener Vorstellungen einzuwirken. Ich sage das nochmal. Macht, eine theoretische Definition, ist die Fähigkeit, das heißt, ich kann, wenn ich Macht habe, auf Verhalten und Denken so einwirken, wie ich mir das selbst vorstelle. Und genau diese Macht sollte Jesus nicht mehr haben. Er sollte nicht nach seinen Vorstellungen auf andere einwirken können. Doch genau das, was er getan hat, dass er nämlich verurteilt wurde und zu dem, was er gesagt hat, treu geblieben ist, hat ganz viele Menschen dazu inspiriert, selbst dem Glauben an ihm treu zu bleiben und selbst das Böse zu demaskieren. Und durch jedes einzelne Beispiel, in dem ein Mensch gesagt hat, ich lasse mich nicht von den bösen Mächten der Welt einschüchtern, sondern ich halte an dem fest, was ich glaube. Durch jedes einzelne Beispiel setzt sich diese Wahrheit weiter und weiter unaufhaltsam fort. Es ist natürlich schön, dass ich jetzt aus der Retrospektive sozusagen heute 2000 Jahre später sagen kann, die Wahrheit hat sich unaufhaltsam durchgesetzt. In der Szene, die wir vorhin gesehen haben, konnte man das noch nicht ganz so sehen. Als das Todesurteil gesprochen wurde, hätte wahrscheinlich keiner der Jünger, also keiner der Nachfolger von Jesus gesagt, diese Wahrheit setzt sich unaufhaltsam fort. Kein Problem, glaube ich sofort. Die Situation sah ganz anders aus. Seine Jünger sind abgehauen. Fast alle hatten totale Angst. Einer ist mit reingelaufen in diesen Bereich vor dem Gericht. Der Petrus hat dann aber gesagt, als er gefragt wurde, du kennst doch diesen Jesus. Nee, kenne ich nicht. Habe ich nie gesehen. Wirklich, ehrlich, nee, kenne ich nicht. Und dieser Text stellt quasi mittendrin, er malt auf der einen Seite Jesus vor Augen und zeigt, diese Wahrheit bleibt sich treu, diese Wahrheit demaskiert und diese Wahrheit wird sich auch unaufhaltsam fortsetzen. Aber mittendrin zeigt er, wie die Ängsten, die am engsten Jesu nah waren, wie die das gar nicht glauben können, weil sie da seine Macht überhaupt nicht sehen, weil sie nur sehen, wie er verurteilt wird. Deswegen malt auch uns dieser Text auf der einen Seite Jesu Charakter vor Augen, dass er sich und damit auch denen, die zu ihm gehören und denen, die er gewinnen möchte, dass er denen treu bleibt, auch wenn ihm jemand das Messer an den Hals hält. Dass er durch seine Art und Weise, nicht die anderen mit Gewalt zu überzeugen, sondern durch seine Art und Weise gerade das Böse demaskiert und dass sich das unaufhaltsam fortsetzt. Das zeigt uns der Text. Aber auf der anderen Seite stellt uns auch die Frage, vertrauen wir diesem Jesus oder sind wir eigentlich wie seine Jünger, wie Petrus in dieser Situation und sagen, Jesus, es sieht gerade nicht so aus, als ob du besonders mächtig bist. Du bist hier gerade kurz, also du wirst gleich hier völlig platt gemacht. Und da fällt es dann schwer zu vertrauen, dass dieser Jesus wirklich auf seine Art und Weise so unglaublich mächtig ist. An der Stelle Amen zu sagen, wäre wahrscheinlich komisch. Aber ich gebe einfach das Mikro an die Maja weiter. Kann man später noch Amen sagen.
Ja, ich habe jetzt hier Kärtchen mitgebracht. Und da steht auf der Vorderseite drauf, ich vertraue Jesus in/bei. Und ich bitte euch jetzt, euch einfach mal 5 Minuten Zeit zu geben, die Zeit zu nehmen, um zu überlegen, wo vertraue ich Jesus oder wo möchte ich ihm vertrauen? Wo fällt es mir eigentlich schwer, ihm zu vertrauen? Was gibt es gerade für Situationen in eurem Leben oder in hier Weltgeschichte, wo man es einfach nicht so klar sehen kann? Und ich glaube auch, dass ich habe vorhin von einer Applausgesellschaft für Jesus gesprochen, dass eine Art von Applaus für Jesus Vertrauen ist. Und ich teile jetzt einfach die Kärtchen mal aus. Oder ihr nehmt sie euch am besten so weg. An den Seiten sind, gib mir nochmal die Hälfte. An den Seiten sind immer Stifte, da könnt ihr was draufschreiben. Es wird jetzt 5 Minuten lang Musik abgespielt werden. Überlegt euch, wo möchte ich Jesus vertrauen?